Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 10. September 2024. Auf keinen Fall verpassen dürfen Sie das Interview, das ich gestern geführt habe, mit dem deutschen Verleger und Unternehmer Holger Friedrich. Holger Friedrich gibt die Berliner Zeitung heraus, die in der deutschen Medienlandschaft eine sehr eigenständige und interessante Rolle wahrnimmt. Holger Friedrich selber ist eine ausnehmend interessante Persönlichkeit, aufgewachsen, geboren in Ost-Berlin, DDR, Schlosserlehre, dann Studium Germanistik, Informatik, große Karriere im Bereich der IT, frühe Firmengründung, konnte das verkaufen an den Großkonzern SAP, so hat er sein erstes Geld gemacht, dann weitere Aktivitäten und 2019 schließlich hat er die Berliner Zeitung gekauft und hält mit diesem Blatt auch gegen den Mainstream und vor allem, und das finde ich eben bemerkenswert, ist das eine traditionell natürlich im Osten Deutschlands verwurzelte Zeitung, aber sie ist eben heute auch eine ganz wichtige Stimme gegen diese westliche Überheblichkeit gegenüber den angeblichen Demokratieanalphabeten im Osten. Das ist ja einer der größten Irrtümer, etwas vom allergrößten, was an Unsinn da derzeit in Deutschland verbreitet wird, diese eben routinierte, institutionalisierte Arroganz gegenüber den Leuten im Osten. Also das sicherlich sehr interessant, auch für ein Schweizer Publikum, denn wie sich Deutschland entwickelt, wie sich Deutschland bewegt, hat natürlich auch für unser Land eine ganz erhebliche Bedeutung. Sie haben es vielleicht mitbekommen, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. Auf einmal haben wir Schubumkehr im Bereich Migrationspolitik. Deutschland hat angekündigt, die Grenzen abzuriegeln. Das heißt, was macht die Schweiz? Wie wird die Schweiz darauf reagieren? Bis jetzt hat ja Bundesrat Jans nichts davon wissen wollen, seinerseits die Grenzkontrollen zu verschärfen. Aber wenn eben ein Land plötzlich anfängt, das zu tun, von dem man ihnen vorher erzählt hat, es sei gar nicht möglich, nämlich eben an der Grenze illegale Migranten zurückzuweisen, ja, das zwingt dann natürlich alle anderen Länder auch wieder ihr Grenzregime ernst zu nehmen. Also man kommt dann quasi in eine Welt zurück, wie es sie gab in Europa vor Einführung von Schengen und Dublin. Schengen und Dublin, das Grenzabkommen und das Migrations-, das Flüchtlings- und Asylabkommen, diese beiden Abkommen sind institutionell gescheitert. Das zeigt jetzt auch das Vorgehen Deutschlands. In Bern allerdings, in der Schweiz, geben sich nach wie vor zahlreiche Politiker der Illusion hin, nicht zuletzt der zuständige Justizminister Beat Jans, dass eben Schengen und Dublin nach wie vor funktionierende Grenzabkommen und Asylbewältigungsverträge seien. Das sind sie nicht. Und das ist nicht nur eine Aussage, die in dieser Sendung fällt, sondern so haben sich schon zahlreiche europäische Spitzenpolitiker geäußert, auch Ministerpräsidenten. Der Fall Sanja Ameti gibt in der Schweiz zu reden. Die grünliberale Politikerin hat sich buchstäblich selber abgeschossen, ihre Karriere ruiniert mit dieser Luftpistolenattacke auf Ikonenbilder, die sie da einem Kunstkatalog entnommen haben will. In ihrem, ist zu vermuten, Keller hat sie auf Instagram ein Post gemacht, das sie zeigt in martialischer Pose und daneben ein Ikonenbild mit der Jungfrau Maria und dem Jesuskind und der Kopf des jungen Jesus durchlöchert mit Schüssen und auch die Maria ist er mehrfach getroffen worden. Große Empörung, große Entrüstung. Jetzt ist sie ausgeschlossen worden aus dem Parteileitungsgremium der Grünliberalen Partei. Auch droht ihr da ein Parteiausschluss. Ihr Arbeitgeber Farner hat sich distanziert. Sie verlässt auch diesen Betrieb. Ja, das ist ein Vorfall, der zeigt, was passiert, wenn man eben Aufmerksamkeit um jeden Preis anstrebt. Und Sanja Ameti hat ja ohnehin eine etwas kriegerische Ader. Mir ist aufgefallen, an verschiedenen öffentlichen Auftritten ist sie auch immer mit Armee-Jäcklein aufgetreten und dieses Image einer vor nichts zurückschreckenden, taffen Frau, die eben auch mit der Waffe, mit der Luftpistole im eigenen Keller umzugehen weiß und da beim Herumballern auch nicht vor dem Allerheiligsten zurückschreckt. Da hat sie sich provokationsmäßig in einen Abgrund hineinkatapultiert, aus dem sie jetzt keinen Ausweg mehr findet. Was das Ganze zeigt, ist meines Erachtens auch den Einsturz einer überschätzten Politikerkarriere. Ich meine, was ist diese Sanja Ameti hochgejubelt worden, so als Inbegriff der zukunftsprägenden Jungpolitikerin? Ich diagnostiziere jetzt bei solchen Vorfällen einen Mangel, einen qualifizierten Mangel an Intelligenz. Ich meine, so dumm musst du auch erst einmal sein, wenn du als Politiker so etwas machen willst oder eben so stark verführt von der Droge Aufmerksamkeit. Jetzt ist gewissermaßen die Empörung ganz gewaltig, sie schießt hoch, ja, verständlich, natürlich. Hier hat sie sozusagen eben das Allerheiligste ins Visier genommen und dann auch mit allerlei windigen Erklärungen sich da aus der Bredouille zu manövrieren und zu winden versucht. Das verfängt nicht. Auf der anderen Seite muss man immer wieder hinzufügen, und das ist mir eben auch aufgefallen, all die Leute, die sich jetzt da so unglaublich empören darüber, wie da diese Ikonenbilder zerschossen worden sind. Ich meine, viele von ihnen beziehungsweise diese Kreise haben sich bis jetzt in der Vergangenheit auch nicht durch besonders christliches Traditionsbewusstsein hervorgetan. Und wenn eben in unserer Schweiz so umgegangen wird, auch mit christlichen Zeugnissen oder Bildnissen, dann ist das vielleicht auch Ausdruck eben jener Zeitstimmung, die leider typisch geworden ist, auch bei uns, dass man eben das Christentum überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Sanja Ameti, sicherlich eine kolossale Dummheit, zu Recht ist jetzt da ihre politische Karriere durch sie selber gestoppt worden gewissermaßen, aber gerade der Inquisition ausliefern müssen wir sie auch nicht, wie zum Teil jetzt da die schrillen Töne anklingen, auch von Seiten einiger Jungparteiorganisationen, die jetzt da mit der ganzen juristischen Artillerie auf sie losgehen. Das scheint mir auch übertrieben, eine Art von politischer Selbstverbrennung durch Sanja Ameti, was eben zeigt, dass diese Politikerin möglicherweise immer schon etwas überschätzt wurde. Mario Draghi, der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, fordert eine Milliardenspritze an Investitionen für die Europäische Union, Industriepolitik, gemeinsame Schulden. Also er macht im Grunde das, was man den Chinesen immer wieder vorwirft, dass sie ihre Wirtschaft subventionieren, um so im Markt andere Wettbewerber auszubremsen. Die europäische Landwirtschaftspolitik geht ja auch in diese Richtung, was zeigt, wie scherbelnd da auch gewisse Kritik gegenüber China und anderen Ländern rüberkommt. Auf jeden Fall interessant ist hier, wie Draghi mit einem Appell der sozusagen wirtschaftlichen Notlage versucht, diese Gemeinschaftsschulden auf europäischer Stufe hervorzuzwingen. Also aus der finanziellen Klammensituation heraus möchte man jetzt diese EU immer stärker zusammenführen. Da kann man aus Schweizer Sicht nur raten, dass es vermutlich vernünftiger ist, wenn man schön wie die Schweiz eben die Eigenverantwortung für ihr Budget wahrnimmt. Und im Moment haben wir ja in Bern eine große Spardebatte, die allerlei Neben- und auch Störgeräusche entfacht, eine große Diskussion, einen großen Streit. Ich finde bemerkenswert, ohne jetzt in alle Details hineinzublicken und Sie am Morgen damit langweilen zu wollen, ich finde bemerkenswert, wie schnell jetzt da auch wieder reagiert wird. Und Serge Gaillard, der Chefbeamte mit gewerkschaftlichem Hintergrund, der da diese Expertengruppe leitet, ich finde ihn einfach einen coolen Typen. Er ist für mich so etwas wie die Verkörperung des vernünftigen, intelligenten Bürokraten in der Schweiz. Immer die Gefahr natürlich auch ihn zu überschätzen. Wir werden vielleicht alle gleichzeitig überschätzt und unterschätzt. Aber Serge Gaillard, der gefällt mir. Ich finde das inspirierend, was er macht. Und jetzt Karin Keller-Sutter, offensichtlich die Finanzministerin, auch hier mit einer entschlossenen Sitzungspolitik. Ich habe heute Morgen in den Zeitungen einiges darüber gelesen. Also wir sind da mal gespannt, wie schnell man da zu Resultaten kommt. Aber der Bundesrat, immer wieder unter Verdacht, sehr langsam zu reagieren, zeigt eben, dass in schwierigen Situationen auch schnelles Handeln in der Schweiz möglich ist. Haben wir übrigens auch während der Corona-Pandemie gesehen, als man damals den vom Staat überfahrenen Unternehmen sehr schnell geholfen hat. Vielleicht auch etwas zu schnell, wenn man sieht, wie viel Geld damals veruntreut worden sind. Grenzkontrollen in Deutschland. Ja, da reagiert jetzt die Bundesinnenministerin auf den Oppositionsführer Merz. Und für mich ist einfach verblüffend, aber das haben wir in der Schweiz auch gesehen, wenn dann plötzlich ein Thema nicht mehr länger tabuisiert werden kann, überbieten sich plötzlich alle in Vorschlägen, um dieses Thema noch drastischer in den Vordergrund zu rücken, nachdem man vorher die einzige Partei, die darauf gedrängt hat, in Deutschland die AfD, in der Schweiz war es lange die SVP, aufs Fürchterlichste verteufelt hat. Also an diesem Beispiel sieht man, wie wichtig es ist, dass Sie in einer Demokratie eine starke Opposition haben, denn ohne die Opposition würden eben diese Mainstream-Parteien, die CDU ist ja auch eine Art Opposition, aber nicht eine sehr entschiedene und entschlossene Opposition, zum Beispiel in der ganzen Kriegspolitik gegenüber Russland, unterscheidet man sich schon, ist vielleicht die CDU noch transatlantischer und noch konfrontationswilliger. Aber in anderen Fragen grenzt man sich da nicht so stark ab vom Parteien-Mainstream. Auf jeden Fall, Opposition ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Dann hat die Neue Zürcher Zeitung heute Morgen einen weiteren Experten ausgegraben, einen Buchautor, Militärhistoriker, der mit einer neuen Publikation an die Öffentlichkeit tritt, ein Mauro Mantovani, der da in ziemlich drastischen Worten etwas sagt, was viele schon vor ihm auch gesagt haben, nämlich, dass die Wehrtauglichkeit, die Kampftüchtigkeit der Schweizer Armee in den letzten 20, 30 Jahren massiv geschmälert, massiv vermindert wurde. Und da haben leider auch die bürgerlichen Parteien, SVP, FDP, ihren großen Anteil. Man erlag nach dem Fall der Mauer diesen Schalmeienklängen einer United Colors of Benetton-Welt, hat die Landesverteidigung vernachlässigt, hat gewissermaßen Anschluss gesucht im internationalen Verbund. NATO war damals das große Thema, schon damals das große Thema, die EU das große Thema. Und im Zuge dieser internationalistischen Träume und Illusionen, wie sich dann oft genug herausstellte, hat man die eigene Landesverteidigung massiv vernachlässigt. Daraus allerdings zieht nun Mauro Mantovani, wie ich meine, den falschesten aller Schlüsse, nämlich er sagt, ja, jetzt müssen wir erst recht bei der NATO und dort überall mitmachen. Das heißt, die NZZ, ihr ist es wieder einmal gelungen, kein Tag ohne NATO-Propaganda, könnte man sagen. Es ist ihr hier gelungen, einen weiteren Kronzeugen für die Anbindung der Schweiz an diese internationalen Militärbündnisse aus dem Hut zu zaubern. Ich würde davor warnen, ich bin gegen das. Ich sage, man kann doch nicht aus der richtigen Diagnose eines Missstandes zwangsläufig ableiten, dass man daraus erst recht quasi die Eigenständigkeit vernachlässigen sollte. Die einzige Schlussfolgerung, die es aus dieser Diagnose geben kann, lautet, dass eben die Schweiz ihre militärische Verteidigungsfähigkeit wieder ernster nehmen muss. Und wenn ich sehe, dass diese Expertengruppe im Wehrministerium, im VBS von Viola Amherd, wir haben darüber berichtet, unter der Leitung der Philosophin Katja Gentinetta, zum Schluss kommt, dass die Schweiz sozusagen gar nicht verteidigungsfähig ist, beziehungsweise dass niemand, so schreiben sie es in diesem Bericht, niemand sei verpflichtet, die Schweiz zu verteidigen im Ernstfall. Da muss ich sagen, um Himmels Willen, natürlich ist jemand verpflichtet, die Schweiz im Ernstfall zu verteidigen, nämlich die Schweizer Armee. Aber offensichtlich ist die Schweizer Armee in den Augen dieser Strategen gar kein Faktor mehr. Man denkt gar nicht mehr daran, man verschwendet keinen einzigen Gedanken, nicht den Hauch eines Gedankens daran, dass die Schweiz sich auch noch selber verteidigen könnte. Und diese These, dass es ja nur noch einen Weg gibt, immer mehr NATO, immer mehr EU, das ist eben wieder gefährlich, das ist jetzt wieder so eine einseitige Debatte, die natürlich herausschwappt aus dieser einseitigen Russland- und Ukraine-Diskussion. Da muss man sich eben nicht wundern, wenn man so einseitig debattiert, dass man auf den falschen Dampfer gerät. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Beim Klima hat man massiv übertrieben, komplett einseitige Diskussion. Migration, da hat man doch alles weggebürstet, was da von Seiten der SVP kam, mit dem Resultat, dass auch wir eine völlig dysfunktionale Migrationspolitik haben. Dann hat man sich unter dem Eindruck des Einmarsches der russischen Truppen dermaßen emotional verketzern und verhetzen lassen, dass man die Neutralität über Bord geworfen hat seitens des Bundesrates. Und hier gilt es immer wieder daran zu erinnern, dass in der Demokratie unterschiedliche Meinungen notwendig sind, dass eben nicht so einseitige Lösungen am Schluss zustande kommen. Also passen Sie auf und auf keinen Fall Ihre Meinungsbildung nur auf eine Zeitung abstellen, bevor wir das nicht durch die Kläranlage der kritischen Hinterfragung bei Weltwoche Daily hindurch gefiltert haben, sollten Sie auf keinen Fall sich da eine entsprechende Meinung gebildet haben. Ich bin am Ende der jetzigen Sendung, der heutigen Sendung angelangt, schweizerisches Programm, aber bitte melden Sie sich dann auch wieder zusammen mit mir zurück. In wenigen Augenblicken schauen wir dann etwas in die internationalen Nachrichten, auch da viel Interessantes tut sich und siehe, die Welt bleibt interessant und vor allem, die Welt ist nicht verdammt. Auch diese Aufwallungen, diese Verspannungen, die wir vor allem in Ländern außerhalb der Schweiz sehen, bei uns ist ja ein bisschen wieder normalisierter der ganze Diskurs, nicht so verkachelt wie etwa in Deutschland. Das zeigt Ihnen doch auch, dass jetzt da unter gewissen Aufwallungen eben doch wieder die Realität diskutiert wird und nicht eine Schein- oder Ersatzwirklichkeit, die man sich da in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten etwas zurechtgelegt hat in den Teppichetagen unserer Politik und Medien. Bis gleich!